Meet Media Podcast.
Willkommen zu einem Meet Media Podcast zum Thema Migräne. Mein Name ist Sebastian Bocconi, ich bin Chefredakteur von Arzt und Praxis und ich freue mich heute im Primärversorgungszentrum Doctorum in Wien zu sein. Meine heutigen Gesprächspartner sind Dr. Sonja Teser und Dr. Miran Arif. Frau Dr. Teser, Herr Dr. Arif, darf ich Sie bitten, sich kurz selbst vorzustellen?
Sehr gerne. Mein Name ist Sonja Teser, ich bin Fachärztin für Neurologie und bin ursprünglich aus Linz, aber derzeit in Klagenfurt tätig, leite dort die Kopf- und Gesichtsschmerzambulanz am Klinikum Klagenfurt und zusätzlich bin ich noch seit 2018 auch medizinische Direktorin im LK Wolfsberg in Kärnten.
Danke vielmals. Mein Name ist Miran Arif. Ich bin selber Internist und Allgemeinmediziner und heute freue ich mich, Sie alle hier begrüßen zu dürfen in dem Primärversorgungszentrum Doctorum hier in Wien.
Vielen Dank. Kopfschmerzen, insbesondere primäre Kopfschmerzen, zählen zu den häufigsten Erkrankungen überhaupt. Frau Dr. Teser, inwiefern unterscheidet sich die Migräne von anderen Kopfschmerzformen?
Migräne ist eben, so wie Sie gesagt haben, schon eine eigene neurologische Kopfschmerzerkrankung und kennzeichnet sich zum Beispiel dadurch, dass dieser einseitige Schmerz, meistens ist das so, muss nicht so sein, sich typischerweise bei körperlicher Belastung verstärkt, im Gegensatz zum Beispiel zum Spannungskopfschmerz. Die Patienten suchen Ruheorte auf, verhindern irgendwo Lärmbelastung, Lichteinstrahlung, im Gegensatz zum Beispiel auch zum Clusterkopfschmerz, der klassischerweise herumläuft. Also ein Kopfschmerz, der sich immer gleich wiederholend so abspielt, dass der Patient meist einseitig Schmerzen hat, sich eher sozusagen dieser Schmerz bei Belastung verstärkt, manchmal Übelkeit und Erbrechen auftritt, Licht-Lärmempfindlichkeit. Sich das fünfmal wiederholt, ist die Diagnose bei unauffälligem Status schon erfüllt und gestellt.
Wie ist das mit der Alters- und Geschlechterverteilung? Ist das gleich verteilt oder?
Nein, gar nicht. Das ist grundsätzlich eine sehr weibliche Erkrankung. Bis zu dreimal so häufig betrifft das leider Gottes Frauen. Das hat auch dazu geführt, dass das ja oftmals zu irgendwelchen Vorurteilen und Ausreden, Gerüchten geführt hat, wie wir das ja alle kennen. Die Erkrankung ist ja uralt, die gibt es seit 6000 Jahren. Also keine Zivilisationskrankheit, sondern definitiv eine Volkskrankheit. Weltweit haben wir eine Häufigkeit von ca. 13%. Wenn man das umrechnet, sind wir bei über 1 Million Betroffenen in Österreich und davon eben jede fünfte Frau betroffen. Kann schon Kinder betreffen. Im Kindes-Jugendalter ist das Geschlechterverhältnis eher ausgeglichen. Ab der Pubertät, wo dann eben auch die Hormone eine Rolle spielen, sind dann eben typischerweise mehr Frauen betroffen.
Danke vielmals, Frau Dr. Teser. Die Symptome sind wie aus dem Lehrbuch beschrieben. Wenn ich jetzt aber aus meinem allgemeinmedizinischen Alltag dann sprechen darf, ist es entweder der Patient, der vor mir sitzt und dann schon eine Migräne-Diagnostik hat und dann die Beschwerden hat, oder halt der klassische Kopfschmerzpatient. Wobei, wie gesagt, wenn die Symptome auftreten, einseitiger Kopfschmerz, dann auch eine Aura vorhanden mit Übelkeit und Lichtscheu, das ist alles gut und schön, aber jetzt mal einfach meine simple Frage, kann ich aus Ihrer Perspektive dann schon selber die Diagnose Migräne stellen oder würden Sie sich dann noch mal eine neurologische Vorstellung wünschen? Wie würden Sie das dann empfehlen, wie ich da vorgehen soll?
Das ist eine wunderbare Frage, weil ich glaube, das ist unser Hauptthema irgendwo. Welche Schnittstelle haben wir da zu berücksichtigen? Also meiner Meinung nach ist es so, dass wenn wir wirklich wiederkehrend gleiche Episoden von Kopfschmerzen vom Patienten hören, wurscht welche, jetzt in dem Fall Migräne, dann können wir einmal schon sehr entspannt sein. Dann ist das schon einmal was, wahrscheinlich nicht irgendeine gefährliche Ursache hat, sprich sekundärer Kopfschmerz. Das ist ja letztlich das, was wir irgendwie so im Kopf abarbeiten müssen als behandelnde Ärzte, damit wir nichts übersehen, irgendwas Gefährliches. Und ja, der Migränepatient, der kommt entweder eh mit dem Mascherl herein, das kann aber auch falsch sein. Das heißt, es hat sich jemand geirrt und das ist eine andere Kopfschmerzerkrankung, klar. Oder, was meiner Meinung nach viel häufiger ist oder wir auch in den Ambulanzen häufiger sehen, es ist bis vielleicht schon eine Chronifizierung da und es ist so ein Mischkopfschmerz. Das ist so das, was wir häufiger hören. Es ist mal so und da gilt es dann, finde ich, herauszufiltern, was denn die eigentliche Ursache ist. Ich glaube schon, dass jeder mit einer primären Kopfschmerzerkrankung einmal zum Neurologen sollte. Vor allem aber dann, denke ich, wenn die Diagnose des Kollegen sozusagen unklar ist, wenn er sich denkt, da passt was nicht, warum auch immer, können wir ja gern besprechen. Aber auch, wenn die Therapie nicht greift. Ne? Also für mich ist so ein bisschen das Ziel immer, es muss die Lebensqualität verbessert werden. Und da, denke ich, sollte man dann schon einmal großzügiger sein und den Neurologen ins Boot holen.
Und würden Sie sich dann irgendwelche Voruntersuchungen, diagnostische Maßnahmen schon vorher wünschen? Kann ich da irgendwas schon vorher dementsprechend zuweisen? Wie soll ich da am besten vorgehen?
Also für mich das Allerbeste ist, wenn der Patient, die Patientin mit einem ausgefüllten Kopfschmerzkalender zu mir kommt. Weil dann hat er sich schon einmal Gedanken gemacht, am besten noch eine Infobroschüre mitgeben, wenn so die Migräne im Raum steht. Er hat sich Gedanken gemacht, analysiert sich in diesem Zeitraum, in der Wartezeit bis zum Termin. Und ich kann dann schon praktisch aus dem Vollen schöpfen, sehe schon einmal die Kopfschmerztagefrequenz, sehe, welche Akuttherapie wird genommen, wirkt diese, wann wirkt diese, gibt es Nebenwirkungen. All dies ist dann da. Und diese ganzen Themen, die der Patient oftmals erst dann im Gespräch sonst erfährt von mir, die Vorbotensymptome, Auslöser, Trigger, die hat er dann vielleicht, höchstwahrscheinlich eigentlich, schon ein bisschen mit abgearbeitet. Der sieht schon einen Verlauf. Der sieht zum Beispiel schon als junge Frau, das ist immer rund um meine Menstruation oder typisch am Wochenende und solche Dinge. Das heißt, wir können da schon viel gezielter miteinander arbeiten. Sowas wäre fein.
Dann danke ich mal vielmals für diesen Hinweis, weil jetzt weiß ich schon, was ich mit den nächsten Kopfschmerzpatienten machen werde. Jetzt aber, wie gesagt, bei mir treten die Patienten häufig auf mit dem berühmten Mascherl. Das heißt, sie haben schon mal die Migräne, sie kommen mit dem Wort Migräne her. Meine erste Frage lautet immer, ist denn die Migräne von einem Neurologen denn schon bestätigt worden? Sehr oft ja, manchmal nein und dann ist da schon ein erstes Fragezeichen. Aber es geht darum, dass die Patienten leiden, Kopfschmerzen haben. Und dann kommt oft von mir die erste Frage, was hilft denn am meisten? Und dann kommen die klassisch üblichen Schmerzmittel, NSAR, der ganzen Palette. Und ich setze dann trotzdem oft dann eine klassische Ibuprofen-Medikation ein oder auch noch zusätzlich ein Antiemetikum, wenn das halt notwendig ist. Und häufig hilft das. Aber manchmal stehe ich vor der Situation, dass es dann nicht hilft. Und dann komme ich in das weite Feld der neurologischen Medikation rein. Und dann gibt es da die berühmten Triptane. Und hier ist es so, dass ich da schon manchmal zögere, weil ich immer meine ein, zwei Präparate habe, die ich dann einsetze. Sei es jetzt ein Relpax oder ein Zomig oder was auch immer. Aber ich tue es immer ein bisschen selber mit einem krummeligen Bauchgefühl. Weil ich vielleicht selber nicht neurologisch so behaftet bin. Können Sie mir da Tipps geben, worauf ich da achten soll? Gibt es da irgendwas, was ich einsetzen kann, ohne jetzt lang überlegen zu müssen? Und dann, was auch ab und zu vorkommt und oft vergessen wird, was mache ich, wenn die Patientin, wenn sie oft Frauen sind, schwanger sind oder stillen wollen? Das ist dann auch so ein Moment, wo ich dann ein bisschen anstehe und ja, würde ich mich gerne über Ihr Feedback freuen.
Ja, also das ist ein großes Dilemma. Wir haben Daten, die sind jetzt schon ein paar Jahre her, dass die Triptanverordnung in Österreich trotz dieser Anzahl an Betroffenen unter 6% liegt. Und ich glaube, das Zögern kommt meiner Meinung nach aus der Geburtsstunde der Triptane, weil die sind auf den Markt gekommen und als wären sie diese starken Medikamente mit schweren Nebenwirkungen und wir müssen achten auf kardiovaskuläre Risikofaktoren. Und damit ist man natürlich verständlicherweise skeptisch und denkt sich, naja, nach wie vor sind die NSARs die erste Wahl. Warum soll ich ein Triptan verordnen? Muss ich vielleicht noch was abklären. Es ist aber so, das Sumatriptan, die Muttersubstanz, das kennen wir jetzt seit 30 Jahren und wir haben wirklich viele Daten, weil eben so viele weltweit betroffen sind und wir haben bei selbst kardiovaskulären Risikopatienten bis dato kaum nennenswerte schwere Nebenwirkungen berichtet bekommen. Das heißt, wir können meiner Meinung nach, und diese Meinung kommt nicht jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, sondern ist einfach aus den Daten heraus auch, uns da wirklich entspannt zurücklehnen. Noch dazu sind wir auch schlauer. Wir haben ursprünglich gedacht, dass der reine Wirkansatz der Triptane, wie zum Beispiel dem Relpax, eine reine Vasokonstriktion ist. Aber das ist es ja gar nicht hauptsächlich. Das wirkt auch eben an anderen Stellen und stoppt die Migräneattacke. Das heißt, wir wissen mehr und wir haben mehr Erfahrung. Und das ist auch nicht nur bei den kardiovaskulären Patienten das Thema, sondern auch gerade bei den jungen Frauen, die schwanger werden wollen oder stillen. Da gibt es wunderbare Registerdaten. Und ich sage allen meinen Frauen, die entweder schon schwanger sind oder schwanger werden wollen und diese Frage auch stellen. Jeder Laie kann in EmbryoDox nachschauen und da steht das wunderbar beschrieben. Natürlich gibt es die meisten Daten vom Sumatriptan, aber wenn man jetzt nicht nur bei EmbryoDox nachschaut, es gibt auch übers Relpax, übers Zomig bei den DGN-Leitlinien Empfehlungen für Schwangere, für die Stillzeit, ja, und auch für Kinder. Wir haben ja in Österreich die Situation, dass nur ein Nasenspray zugelassen ist ab dem 12. Lebensjahr, aber wir wissen, dass auch andere Triptane überhaupt bis dato keine schwerwiegenden Nebenwirkungen verursacht haben. Also das heißt, keine erhöhte Abortrate, keine frühkindlichen Entwicklungsstörungen, all dies, was wir sonst eigentlich ja im Hinterkopf ein bisschen beachten wollen und müssen, dürfte bei den Triptanen, was wir bis dato wissen, nicht sein. Und bis dato wissen sind schon 30 Jahre Erfahrung an Millionen von Patienten. Also drum, darauf zurückzukommen, wenn wir berücksichtigen, was wir als Ziel der Schmerztherapie eigentlich anstreben, die 2 Stunden Schmerzfreiheit und Freiheit von den am meisten beeinträchtigenden Symptomen, dann sind die Triptane jedem NSAR überlegen, wenn ich es brauche. Wenn ein Ibuprofen hilft, brauche ich nicht wechseln. Aber wenn ich da irgendwo merke, dass sich die Anzahl der Ibuprofens pro Attacke erhöht und ich in Richtung Medication Overuse Headache gehe, vielleicht, dann würde ich jedenfalls ganz großzügig in der allgemeinmedizinischen Ordination ein Triptan wählen. Und ob das jetzt ein Relpax, Zomig oder ein Frovalan oder Eumitan ist, hängt ein bisschen davon ab, wie schnell soll es wirken. Das heißt, Kenntnis über die Attackendauer. Da ist das Zomig rasch und kürzer wirksam. Das schon erwähnte Eumitan, Frovalan ist langwirksam, menstruelle Migräne ideal. Und das Relpax ist eigentlich das potenteste, das wir kennen. Das ist so in der Mitte, es braucht vielleicht ein bisschen länger, bis es greift, aber wirkt dann eigentlich ausreichend lange. Das heißt, am Anfang steht man vor der Diskussion, welches nehme ich. Wenn ich schon weiß, wie die Attacken sind, tue ich mir leichter. Bin ich wieder beim Kopfschmerzkalender. Und ansonsten kann nicht viel passieren. Selbst wenn es ein Spannungskopfschmerz ist oder ein Cluster, da wirken auch die Triptane. Ich kann ja nichts falsch machen, im Großen und Ganzen. Ja.
Wie oft darf ich das Triptan dann, zum Beispiel das Relpax, einsetzen? Am Tag? Wenn jetzt bei der ersten Attacke keine Besserung eintritt, kann ich ja nach 2-3 Stunden noch zweites Relpax geben. Aber wie geht es dann weiter, wenn der Patient dann trotzdem noch nicht geholfen ist?
Naja, grundsätzlich, ob es 20 oder 40 Milligramm, damit man nicht über die Tagesdosis, die Studien sind da gelaufen mit 80 Milligramm. Ja. Generell sollte das eigentlich ja nicht so sein. Also das Nachnehmen ist für mich eigentlich ein Zeichen, da stimmt die Akutmedikation nicht oder der Zeitpunkt der Einnahme. Ich würde dann entweder mal von zum Beispiel dem erwähnten Eletriptan, dem Relpax, jetzt momentan von 20 auf 40 einmal steigern. Vielleicht ist das der Grund. Und dann eventuell einmal kombinieren mit zum Beispiel einem nichtsteroidalen Antirheumatikum, wie zum Beispiel den Naproxen. Das verwende ich selber sehr gerne. Das ist auch gut untersucht bei der Migräne. Dann habe ich 2 Ansätze. Nach 4 bis 6 Stunden das zu wiederholen, ja, wenn es notwendig ist, aber da würde ich mir dann schon wieder Gedanken machen, wieso ist das notwendig? Habe ich ein vielleicht zu kurz wirksames Triptan? Dann wäre ein länger wirksames besser. Oder nimmt der Patient zu spät das Triptan? Und was ich dann bei so einer Situation auch oft nochmals frage, ist die Allodynie. Das heißt, die Berührungsüberempfindlichkeit, die bei Migräne entstehen kann. Da gibt es eine Studie, die ist auch in Österreich durchgeführt worden, wo Triptane mal nicht wirken können. Ja? Also wenn der immer wieder kommt und sagt, auf einmal wirkt es nicht mehr, würde ich da mal in die Richtung nachfragen, ob die Haarwurzeln wehtun, der Rossschwanz sozusagen aufgemacht wird, die Brille drückt, lauter diese Dinge. Weil das könnte eine Erklärung sein für diese Attacken und dann würde ich sowieso von den Triptanen weggehen.
Und was kann ich denn jetzt, worauf muss ich aufpassen? Oder wem darf ich es jetzt nicht geben? Oder wem sollte ich es nicht geben? Red Flags.
Das Triptan jetzt
zum
selber?
Zum Beispiel, ja. Oder ja. Wo soll ich aufpassen? Ja.
Also man ist natürlich so, dass wir sagen, wir haben jetzt ja schon die Rezeptoren noch dabei. Wir haben eine Neuentwicklung. Es gibt jetzt das Titan auch, die potenziell vasokonstringierende Effekte haben. Also diese 5-HT1BD-Rezeptoren findet man ja auch an der Schleimhaut, der Speiseröhre, im Rachenhinterwand und auch an den Koronarien. Das heißt, jemand, der wirklich high-risk kardiovaskulär unterwegs ist, da wäre ich sehr vorsichtig, ja, weil es ist einfach im Zulassungstext enthalten. Wir haben zwar diese Daten, ja, aber das sind natürlich eine Mischung aus Studiendaten und Real Live-Daten, also das ist schon gut abgebildet, aber wenn wer wirklich high-risk ist, dann wäre ich vorsichtig. Ja. Also solche Patienten würde ich nicht unbedingt jetzt noch dazu, wo wir neue Substanzen haben, wie das Titan, mit einem Triptan behandeln. Da gibt es eben jetzt dann die Nischenpräparate. Also das würde ich dann jetzt heute 2023 nicht mehr so machen. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich nicht wirklich was, auf was ich achten muss. Die labile arterielle Hypertonie ist immer so das Thema, gell? Aber es ist auch hier in den Studien beschrieben, jemand, der eine nicht gut behandelte Migräneattacke hat, weil einfach NSAIs nicht wirken, hat durch den Schmerz, durch dieses Erbrechen oftmals solche Blutdruckkrisen, dass man sich schon die Frage stellt, zumindest die Autoren in diesen Studien, was ist denn jetzt schlimmer? Also was ist eine labile arterielle Hypertonie? Ja? Und wenn, dann kann man sie eh gleich mit einstellen. Also ich denke, da wäre das ja in der allgemeinmedizinischen Ordination in einer Hand.
Ja. Nur zur Abrundung noch, Patienten kommen und haben sehr häufig Migräneattacken. Spricht irgendwas dagegen, als Allgemeinmediziner dann schon eine Beta-Blocker-Therapie bei häufigen Attacken dann einzusetzen? Oder gehört das in die neurologische Hand? Oder wie sehen Sie das?
Na, grundsätzlich, wir sind froh, wenn was gestartet wird. Was ich immer schaue, ist natürlich ein bisschen Komorbiditäten. Gerade die hochfrequente und auch recht die chronische Migräne sind mit Komorbiditäten der Depression und Angststörung verbunden. Und Beta-Blocker können eine Depression auslösen und verstärken. Das heißt, ich frage da auch immer nach. Natürlich umgekehrt, bei den jungen Frauen ist oft die Orthostase das Thema, der niedrige Blutdruck. Aber ansonsten gibt es jetzt auch gute Daten, dass Beta-Blocker-Topiramat wirksamkeitsvergleichbar ist. Also das heißt, der hat seinen Stellenwert, auch wenn man nicht, noch immer nicht erklären können, wie er genau wirkt bei der Migräne, aber da kann am wenigsten was passieren. Ja.
Eine letzte Frage noch meinerseits. Es gibt angeblich eine Studie, die beweisen soll oder nachweisen soll, dass auch Ingwer-Einnahme in einer höheren Konzentration und Kapselform ähnlich schmerzlindernd sein soll wie Triptane. Wissen Sie irgendwas davon?
Ingwer
in einer Dosierung, habe ich mal gehört, soll eine ähnliche Schmerzlinderung. Haben Sie das irgendwo beobachtet oder habe ich das jetzt einfach nur aus der Hüfte geschossen?
Nein, ich glaube, Sie wissen da mehr als ich. Also ich habe das leider noch nicht gehört, kein Patient auch oder irgendwo gelesen. Ja. Interessant, da muss ich mir gleich schlau machen. Nein, Ingwer.
Ja. Ist mir irgendwann mal untergekommen, aber das nur als Abschluss.
Also ich kenne nur die alte Kaffee- und Zitronentherapie.
Aha, die kenne ich nicht zum Beispiel.
Ach so, das war die Urtherapie. Ja. Espresso mit Zitrone. Das war so das Hausmittelchen früher. Ja. Okay. Ja, aber Ingwer kenne ich eher nicht.
Medial hört und liest man öfters von der chirurgischen Migränetherapie. Was ist davon zu halten?
Das ist eine Therapieform, ja, die ist nicht neu. Die wurde jetzt nur letztes Jahr im Dezember noch einmal gehypt, auch vom ORF, weil zum Beispiel bei den Barmherzigen Brüdern in Salzburg diese Therapie gemacht wird. Das muss man privat zahlen und das war vorher so. Ja. Man hat immer in privaten Anstalten hat man, die Corrugator-Operationen gemacht und was weiß ich, was für Bindegewebsdinger da hat man durchschnitten, die Migränechirurgie. Dafür gibt es, und die gibt es länger schon, gell, also das war jetzt so als Neuvorstellung, ja, überhaupt keinen wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweis. Ja. Also, dass das hilft, das ist so wie zum Beispiel bei allen Triptan-Studien bei Kindern der Placebo-Effekt immer höher ist. Wir haben einen eher hohen Placebo-Effekt. Es gibt keine Migräne-Studie, die keinen super guten Placebo-Effekt hat. Und das haben sie bei der Migräne-Chirurgie genauso.
Ich habe da noch eine Frage. Jetzt haben wir das alles wunderbar mit der Migräne erklärt, aber jetzt kommt der Patient, der eigentlich bei mir der klassische oder schon der bekannte Migränepatient ist, und auf einmal kommt er mit einem Kopfschmerz, der anders ist. Und da stehe ich wieder in einer Sackgasse. Und worauf müsste ich da achten, wenn jetzt die Verspannung im Nacken jetzt nicht gegeben ist und sonstige klassische allgemeinmedizinische Ordinationsfälle dann auftauchen? Was muss ich da aufpassen? Was kann da alles sein?
Ja, das ist eine wunderbare Frage zur Diskussion, weil grundsätzlich haben wir unsere Patienten und Patientinnen und kennen die seit Jahren bis Jahrzehnten und sind dann praktisch eben mit einem Marschall versehen als Migränepatient. Und dann möchte man auf keinen Fall übersehen, wenn sich etwas verändert, dass vielleicht auch ein sekundärer Kopfschmerz einmal da ist. Das heißt, jede Veränderung des primären Kopfschmerzes sollte zu einer spezifischen Abklärung auch anderer Ursachen führen. Da sehe ich dann jedenfalls auch den Stellenwert der Bildgebung, ja, und andere Notwendigkeiten, die sich aus einer Anamnese gezielt ergeben. Mitunter auch natürlich die fachärztliche Vorstellung. Also, dass man einfach schaut, gibt es hier möglicherweise eine Karzinomanamnese oder ist hier etwas entstanden zum Beispiel. Ja, sowas macht Sinn, weil eben hier nichts übersehen werden darf. Mir ist das selber einmal praktisch fast passiert, hat ein Patient seit 30 Jahren Migräne, hat sich dann eigentlich in eine schwere Depression entwickelt. Das war er aber vorher auch schon depressiv, nur schwerer. Und letztendlich hat er dann eine Fokalneurologie entwickelt und hat ein riesengroßes Lymphom, ein ZNS-Lymphom entwickelt. Und da muss man eben vorsichtig sein. Gell? Also wenn man dann nur bei der Depression und das übersieht, der hat sich dann im Bett zurückgezogen, hatte dann Ausfälle. Ja? Aber so weit soll es ja gar nicht kommen. Das heißt, wenn man merkt, da stimmt irgendwas nicht, dann würde ich großzügiger sein, differenzialdiagnostisch zu denken. Und natürlich bei allem akuten Setting, also wenn Fieber auftritt plötzlich und Kopfschmerzen, alles, was sich verändert, ein Trauma da ist und so, dann klarerweise natürlich auch eine akute Bildgebung, wobei sekundäre Kopfschmerzen sind unter 10% und der häufigste ist der Medikamentenübergebrauchskopfschmerz. Also man kann grundsätzlich beruhigt sein und hier ist halt immer die Anamnese das Allerwichtigste. Migräne ist nicht beim ersten Auftreten einer Attacke diagnostiziert. Gemäß den Kriterien brauchen wir 5 gleich ablaufende.
Das ist etwas, was unbedingt in die Hände des Spezialisten, der Neurologin, des Neurologen gehört.
Naja, im Grunde genommen ist eine primäre Kopfschmerzerkrankung eine neurologische Erkrankung und sollte dann spätestens, wenn die Akuttherapie praktisch in Richtung Prophylaxe geht und der erste Versuch hier nicht zu einem Erfolg führt, einmal beim Neurologen vorstellig werden. Ich denke, das macht einfach Sinn im Sinne der Patientenversorgung. Und je seltener Kopfschmerzerkrankungen sind, umso eher auch mal den Neurologen aufsuchen und vor allem die auf Kopfschmerzen spezialisiert sind, Cluster, Sunkt, auch Neuralgien oder so. Also ich glaube dann, wenn man sich unsicher ist, ist die Diagnose und vor allem auch die Therapie noch wirklich adäquat für den Patienten, steigt die Frequenz bei der Migräne, der Kopfschmerztage an, die Prophylaxe greift nicht, also dann jedenfalls. Aber mal beginnen mit einer auch spezifischen Akuttherapie und einer Prophylaxe, warum nicht? Ja? Aber dann, wenn es ein bisschen komplexer wird, vielleicht Komorbiditäten schon da sind, dann würde ich bitten, dass man den Neurologen einmal mit ins Boot holt.
Bevor wir zum Ende kommen, würde ich Sie noch gerne um ein kurzes Fazit bitten.
Ja, für mich wichtig ist einfach, dass wir die Migräne als zwar leider unheilbare Erkrankung ernst nehmen, weil wir können sie heutzutage wunderbar managen und dann eigentlich durchaus behandeln und die sehr, sehr eingeschränkte Lebensqualität unserer Patientinnen und Patienten verbessern. Und ich glaube, das geht am allerbesten in einer engen Kooperation zwischen Allgemeinmedizin und fachärztlichen Setting, weil es braucht uns beide, der Gatekeeper, ist der Allgemeinmediziner, dort geht der Patient als erster hin. Und ich denke, die Migräne kann wunderbar vom Allgemeinmediziner behandelt werden. Und wir stehen Gewehrbeifuß, wenn es dann irgendwann schwieriger oder komplexer wird.
Ich kann mich nur bedanken für das wunderbare Gespräch. Also ich bin auf jeden Fall klüger aus diesem Gespräch rausgegangen, habe schon einiges gelernt. Und ja, die Scheu, jetzt gewisse Medikamente oder frühzeitiger einzugreifen, aber auch einen anderen Blick auf den Kopfschmerz zu haben, habe ich jetzt dank dieses Gesprächs. Und daher danke für alle.
Das freut mich sehr. Ich sage auch danke.
Vielen Dank, dass wir zu Gast sein durften. Ihnen danke ich, dass Sie hergekommen sind.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Sie hörten einen Podcast des Med Media Verlags. Weitere Informationen auf medmedia.at/podcasts.